Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der FDP wird nach der Schlappe bei den jüngsten Landtagswahlen immer heftiger über die Zukunft des Vorsitzenden Westerwelle diskutiert. Führende Parteimitglieder gingen auf Distanz zum Parteichef. Auch aus zahlreichen Landesverbänden kommen kritische Stimmen. Mittlerweile deutet vieles darauf hin, dass es bereits auf der Präsidiumssitzung am kommenden Montag zu einer Entscheidung kommen könnte.
Eine kurze Ablenkung von den Parteiquerelen. Der Außenminister in politischer und kultureller Mission unterwegs in China. Daheim allerdings wendet sich das Blatt gerade gegen ihn. Fraktionschefin Homburger, am Montag noch gegen jede Personaldebatte, mischt mit diesem Interview jetzt mit. Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen, sowohl inhaltlich als auch personell. Wir reden über alle. Zum Kreis der möglichen Nachfolgekandidaten gehört auch die Bundesjustizministerin, die über einzelne Namen aber nur intern reden möchte.
Ich habe überhaupt keine Kandidatur angemeldet. Und genauso wie andere es auch nicht gemacht haben. Und zwar aus guten Gründen. Ist doch ganz klar. Wir sitzen dort zusammen und werden überlegen, was auch das Beste für die Partei ist.
Viele halten Gesundheitsminister Rösler für geeignet. Was er selbst denkt, behält er aber weiterhin für sich. Und auch Christian Lindner, der Generalsekretär, ist im Gespräch für den Parteivorsitz. Bundesvize Pieper setzt in diesen wahrhaft stürmischen Zeiten ein Zeichen und macht jetzt Platz für Jüngere. Parteichef Westerwelle hat sich noch nicht festgelegt.
Zunächst muss sich der Parteivorsitzende selbst entscheiden, ob er weitermachen will oder nicht. Und die Zeit sollte man ihm noch lassen. Ich gehe aber davon aus, dass er sich sehr bald bis zum Wochenende entscheiden wird.
Nicht ausgeschlossen, dass Westerwelle zurückzieht. In der Berliner Parteizentrale könnten am Montag erste Entscheidungen fallen.
Der Energiekonzern RWE geht offen gegen das Atommoratorium der Bundesregierung vor, als bislang einziger AKW-Betreiber. Das Unternehmen legte Klage gegen die Abschaltung seines Kernkraftwerks Biblis A ein. Die Bundesregierung hatte nach der Reaktorkatastrophe in Japan alte Meiler aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen. Nach Ansicht von RWE besteht dafür keine rechtliche Grundlage. Wenn die Klage Erfolg hat, könnten auf den Bund Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe zukommen.
Ausgerechnet Biblis A, der älteste und störanfälligste deutsche Meiler, wird nun zum Präzedenzfall. Der Konzern müsse die Interessen seiner Aktionäre wahren, begründet Betreiber RWE seine Klage. Die Bundesregierung hält sich mit Kritik zurück. Nur der CSU-Vorsitzende findet deutliche Worte.
Ich glaube, jetzt ist Reden, Nachdenken, partnerschaftlich handeln ist jetzt die Lösung. Und nicht gegeneinander vor Gericht ins Feld zu ziehen. Da bringen wir nichts voran.
Mit der Klage kann RWE die vorübergehende Stilllegung von Biblis A aufschieben. Der Konzern behält sich vor, den Meiler sofort wieder in Betrieb zu nehmen. Die Opposition kritisiert handwerkliche Fehler der Regierung.
Heute muss Herr Röttgen gegenüber den Bundesländern als Atomaufsicht anweisen, dass dort der sofortige Vollzug angeordnet wird. Nur dann hat eine Klage keine aufschiebende Wirkung.
Experten schätzen den Verlust für RWE auf bis zu 1 Million Euro täglich. Die Klage habe gute Erfolgsaussichten, so Juristen, weil die einstweilige Abschaltung ohne Gesetzesänderung verfügt wurde. Ein neues Atomgesetz fordert auch die SPD.
Der erste Schritt muss sein, dass die Laufzeitverlängerung vom Tisch kommt. Das ist auch unsere Voraussetzung dafür, dass wir von Seiten der Opposition helfen, dass ein neuer Konsens über einen beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie zustande kommt.
Auch ein neues Atomgesetz schützt nicht vor Schadenersatzforderungen, sagen viele Juristen. Aber der Atomausstieg hätte damit eine Rechtsgrundlage und wäre langfristig verbindlich. Je eher, desto billiger könnte es für alle werden.
Auch 3 Wochen nach dem verheerenden Erdbeben leidet Japan schwer unter den Folgen der Katastrophe. Im Unglücksreaktor Fukushima bleibt die Lage ernst. Neue Messfehler der Betreiberfirma TEPCO in Bezug auf die radioaktive Verseuchung des Grundwassers sorgen für Verunsicherung. Die Regierung geht davon aus, dass die Region um Fukushima langfristig nicht mehr bewohnbar ist. Seit dem Beben leben Hunderttausende in Notunterkünften. Mehr als 11.700 Tote wurden bislang geborgen.
Sie steht vor den Trümmern ihres Elternhauses in der Stadt Miyako im Nordosten Japans. Seit dem Tsunami vor 3 Wochen hat Makiko Shimasaki Vater und Mutter nicht mehr gesehen. Jetzt will sie die beiden wenigstens bestatten. Ich hoffe, dass man sie bald findet. Das ist mein einziger Wunsch. Für Viele der Opfer wird man wohl nie wiederfinden. Die Flutwelle hat sie ins Meer gerissen. Deshalb sucht seit heute ein Großaufgebot der Streitkräfte auch die Küstengewässer auf einer Länge von etwa 300 Kilometern ab. Hafenbecken und Buchten werden systematisch untersucht. 17.000 Soldaten sind im Einsatz. Dutzende Flugzeuge und Schiffe stehen zur Verfügung. Die Japaner werden auch von 8.000 US-Soldaten unterstützt. Nur hier wird nicht gesucht, rund um das Atomkraftwerk Fukushima. Die Betreiberfirma TEPCO stiftete heute Verwirrung. Angaben zu stark erhöhter Strahlung im Grundwasser unter der Anlage zog sie zurück, bestätigte sie dann aber später wieder. Ministerpräsident Kan bezeichnete die Lage im Atomkraftwerk als nicht stabil, um den Bürgern im selben Atemzug Mut zu machen. Was Fukushima betrifft, befinden wir uns in einem langen Kampf. Aber wir geben unser Bestes, um die Situation in den Griff zu bekommen. Die Regierung will Zuversicht verbreiten. Nun beginne die Phase des Wiederaufbaus, hieß es. Äußeres Zeichen, der Ministerpräsident trat nicht mehr in der blauen Arbeitskluft der Rettungskräfte auf, sondern wieder im klassischen Anzug.
Die Vereinten Nationen haben mit Entsetzen auf den Tod mehrerer Mitarbeiter in Afghanistan reagiert. UN-Generalsekretär Ban zeigte sich bestürzt über die Gewalt gegen Menschen, die helfen wollten. In Mazar-i-Sharif hatten Demonstranten ein Büro der Vereinten Nationen angegriffen und mindestens 7 Menschen getötet. Der UN-Sondergesandte für Afghanistan soll nun vor Ort untersuchen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.
Nach den Freitagsgebeten hatten vor einer Moschee in Mazar-i-Sharif zunächst friedliche Proteste begonnen. Mehrere hundert Menschen demonstrierten gegen eine Verbrennung des Koran in den USA am 20. März. In Höhe des UN-Büros eröffneten nach Behördenangaben mehrere Teilnehmer das Feuer auf Sicherheitskräfte und stürmten das Gelände. 3 der Toten sollen aus Nepal stammen. Die Nationalität der weiteren ist noch nicht bekannt.
In Libyen haben die Aufständischen eine Waffenruhe angeboten. Der Nationalrat der Opposition stellte aber Bedingungen. Die Truppen von Machthaber Gaddafi müssten unverzüglich ihre Angriffe einstellen. Gaddafi selbst solle außerdem das Land verlassen. Die Aufständischen hatten zuletzt eine Reihe militärischer Niederlagen hinnehmen müssen, unter anderem in Brega. Sie bereiten sich nun auf die Verteidigung ihrer Hochburg Benghazi vor.
Die Finger sind zum Siegeszeichen gespreizt, obwohl sie genau wissen, dass sie gegen einen übermächtigen Gegner kämpfen werden. Es geht nach Adjdabia an die Front. Eine zusammengewürfelte Truppe macht sich von Benghazi auf den Weg. Wir fordern die Bewaffnung der Revolutionäre, skandieren gleichzeitig Tausende von Demonstranten in Benghazi. Sie wollen, dass die NATO Gaddafis Truppen nicht nur aus der Luft angreift, sondern den Aufständischen auch Waffengleichheit verschafft. Wir brauchen die NATO-Unterstützung für die Revolutionäre, vor allem für Adjdabia und Misrata. Wir brauchen das sehr schnell. Rettet Misrata, rettet Misrata. Das ist mein Sohn, der ist im Krieg gefallen. Ich wünsche mir, dass die Alliierten einen klaren Standpunkt vertreten und sich hinter die Revolutionäre stellen, denn die Revolutionäre sind die Söhne der libyschen Mütter. Und so werden selbst Halbwüchsige zu Frontkämpfern, die der militärischen Übermacht Gaddafis nur ihre Begeisterung entgegensetzen. 18 Jahre alt sei er, behauptet Mohammed. Wir gehen zur Front, bleiben dort 1 oder 2 Wochen, dann kehren wir zurück, um wieder Munition aufzunehmen. Und dann gehen wir wieder an die Front. Was die Eltern dazu sagen? Meine Eltern haben keine Angst um mich. Sie beten für mich. Die Aufständischen wissen um ihre Schwäche, trotz der zerschossenen Panzer am Straßenrand. Jetzt haben sie einen Waffenstillstand angeboten. Doch dafür soll Gaddafi seine Truppen abziehen und selbst ins Exil gehen. Dieses Angebot dürfte er wohl kaum akzeptieren.
Im Jemen wird die Protestbewegung immer stärker. In der Hauptstadt Sanaa gingen heute Hunderttausende auf die Straße. Gegner des umstrittenen Präsidenten Saleh forderten diesen erneut auf, sofort zurückzutreten. Saleh zeigte sich seinen Anhängern und sagte, er werde alles für das Wohl des Volkes tun. Die Demonstrationen heute waren die größten im Jemen seit Wochen.
In der Elfenbeinküste tobt weiter der Kampf um die Macht. Die Anhänger des gewählten Präsidenten Ouattara und des bisherigen Amtsinhabers Gbagbo liefern sich in der Millionenstadt Abidjan Straßenkämpfe. In den vergangenen Tagen waren die Truppen Ouattaras vorgerückt. Die Hauptstadt Yamoussoukro ist bereits in ihrer Hand. Und auch in Abidjan rückt eine Entscheidung offenbar näher.
In einigen Bezirken von Abidjan ist es heute nahezu unmöglich, das Haus zu verlassen, ohne in einen Kugelhagel zu geraten. Die schwersten Gefechte gibt es um den Präsidentenpalast. Ex-Präsident Gbagbo, der seine Wahlniederlage noch immer nicht anerkennt, ist abgetaucht, soll aber weiterhin in der Stadt sein. Seine Anhänger ergeben sich oder sind auf dem Rückzug. Rund 200 Kilometer nördlich feiern Gbagbos Gegner seit gestern die Einnahme der Verwaltungshauptstadt Yamoussoukro. Inzwischen kontrollieren sie weite Teile der Elfenbeinküste. Ihr Ziel, Alassane Ouattara, der bei den Wahlen im November die Mehrheit errang, in den Präsidentenpalast zu bringen. Ouattara stützt sich auf Soldaten aus seiner Heimat, den Norden der Elfenbeinküste. Neu hinzu kommen immer mehr Deserteure aus der regulären Armee. Ich fordere euch auf, in eure Kasernen zurückzukehren, sagt der General, der bis vor kurzem noch auf Ex-Präsident Gbagbo hörte. Es hat genug Tote gegeben. UN-Soldaten patrouillieren durch die Straßen der Wirtschaftsmetropole Abidjan und haben heute die Kontrolle über den Flughafen übernommen. In die Kämpfe greifen sie nicht ein. Sie kümmern sich vor allem um Hunderttausende von Flüchtlingen, die die Kampfzone in den vergangenen Tagen verlassen haben. Der Bürgerkrieg trifft neben Zivilisten in der Stadt auch Bauern, die Kakao anbauen, das wichtigste Exportgut des Landes. Wegen des von der UN verhängten Ausfuhrverbots bleibt vielen nichts anderes übrig, als Teile der Ernte zu verbrennen.
In Mal werden zur Stunde die renommierten Grimme-Preise verliehen. Die Auszeichnungen gingen durchweg an öffentlich-rechtliche Produktionen und Fernsehmacher. Preise erhielten unter anderem der Moderator Thomas Gottschalk für sein Lebenswerk und die Regisseurin Doris Dörrie.
Großer Auftritt für Kurt Krömer. Der Comedian aus Berlin-Neukölln gewinnt den Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung. In seiner Show vom RBB versprüht er seinen ganz eigenen Charme, manchmal vielleicht mehr, als seinem Gast lieb ist.
Oh! Was ist denn das, ein Geschenk oder Ihr Ehemann?
6-mal war er für den Grimme-Preis nominiert. Bis zuletzt war er skeptisch, ob es diesmal klappen würde.
Heute ist der 1. April, verstehst du? Ich meine, nachher kriege ich hier den Preis überreicht und wenn die Kameras aus sind, dann wird er mir vielleicht wieder weggenommen.
In der Kategorie Information und Kultur überzeugte unter anderem die NDR-Dokumentation Agit, ein Film über den Völkermord an den Armeniern. Ausgezeichnet wurde auch das ARD-Mafia-Epos Im Angesicht des Verbrechens. Im Zentrum stehen die Geschwister Marek und Stella. Er verkörpert das Recht, sie das Unrecht.
Du bist Polizist geworden und ich habe einen Russen geheiratet.
Schlimmer hätte es die Familie nicht treffen können.
Ein vielschichtiger Film über Freundschaft und Verrat, Schuld und Sühne, so die Jury. Den Grimme-Preis nicht für die schrägsten Outfits, aber für sein Lebenswerk erhält Thomas Gottschalk. Der Grimme-Preis wird seit 1964 an herausragende Fernsehproduktionen und Macher verliehen.
Die diesjährige Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Südkorea wird von ARD und ZDF live übertragen. Nach langen Verhandlungen einigten sich die Sender zuletzt doch mit dem Leichtathletik-Weltverband. Die Wettkämpfe in der Stadt Daegu finden vom 27. August bis zum 4. September statt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 2. April.
Am Wochenende beschert uns hoher Luftdruck zusammen mit sehr warmer Luft viel Sonnenschein und teilweise sommerliche Temperaturen. Ein atlantischer Tiefausläufer lenkt dann am Sonntag von Nordwesten Schauer- und Gewitterwolken heran. Nordöstlich der Elbe halten sich heute Nacht noch viele Wolken, die anfangs auch noch ein paar Tropfen bringen. Sonst klart es immer mehr auf. In den Niederungen bildet sich hier und da Nebel. Im Nordosten beginnt der Tag zum Teil noch wolkig. Im übrigen Land scheint neben ein paar harmlosen Wolken meist die Sonne. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee zeitweise frischer Wind aus südlichen Richtungen. Im Allgäu heute Nacht kühle 4, an der Spree bis 11 Grad. Auf Rügen morgen 14, entlang des Rheins sommerliche 25 bis 26 Grad. Am Sonntag im Westen und Nordwesten dichte Wolken und mitunter kräftige Schauer oder Gewitter. In der Südosthälfte weiterhin viel Sonne, trocken und sehr warm. Am Montag überall wechselhaft und deutlich kühler, aber ab Dienstag wird es langsam wieder freundlicher und wärmer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr, heute mit Tom Buro, darin Atomdebatte, warum das Moratorium juristisch so umstritten ist und Libyen-Konflikt, warum die Aufständischen einen Waffenstillstand anbieten.